Herzlich willkommen zu Folge Nummer 98 des New Work Heroes Podcast. Mein Name ist Jörn Hendrik und als euer Host begrüße ich euch alle 14 Tage auf dieser Stelle, dieser Welle des Podcasts. Und es gibt entweder immer spannende Interviews von Menschen, die ihre ganz besondere Heldinnenreisen mit euch teilen. Und dann gibt es auch Solo-Folgen, wo ich auf spezielle Methoden, Entwicklung, Tools oder auch Coaching-Themen eingehe. Und hier haben wir wieder eine Solo-Folge und das Thema toxische Führung, das ich näher ausführen möchte, gehe ich gleich drauf ein. Ich möchte euch aber ein wenig mitnehmen in das Universum der New Work Heroes und was so passiert ist, denn das ist gerade eine ganze Menge. Zum einen steht die zweite Staffel der New Work Scenes, unserem Filmprojekt, wo wir das Thema psychologische Sicherheit näher beleuchten. Es gab einen Aufruf dazu, dass wir Interviewgäste suchen, die ihre Erfahrung berichten, wo der Arbeitsplatz nicht psychologisch sicher war und wie sie damit umgegangen sind. Wir haben tatsächlich 3 Interviewgäste gefunden, die sich bei uns gemeldet haben und produzieren tatsächlich morgen das zweite Mal in einem kleinen Fotostudio in Kreuzberg. Ja, haben ein schönes Lichtsetup und eine Hohlkehle, dass das alles professionell aussieht. Der Christian Suhr ist hier mein Partner in Crime, der das Ganze mit uns macht. Und ich möchte mich auch herzlich bedanken bei allen Gästen, die vorbeigekommen sind in der vorletzten Woche zu unserem Launch des Wishframes und der Collage-Edition von Dorsa Ahari. Das war wirklich ein ganz tolles Event. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an Ria für das Catering und Diego für die Performance. Jonathan hat ganz tolle Bilder gemacht, auch dafür herzlichen Dank. Waren schön im Betehaus, in meinem Mutterschiff, Mutter-Coworking-Schiff und haben dort zusammen gefeiert. Wir haben die Kunstwerke dann auch ausgestellt. Die waren wirklich ganz wunderschön gerahmt mit einem ganz, ganz tollen Goldrahmen. Extra mit Passepartouts etc. habe ich das anfertigen lassen. Und es gab die Wishframes, die ab jetzt auch zur Verfügung stehen. Das heißt, du kannst dir eine dieser limitierten Editionen sichern. Es sind ja nummerierte und limitierte Rahmen, die kommen mit dem wunderschönen Wishframe. Das ist dieser ganz stabile und ganz toll gearbeitete Aufsteller mit so einem Golddruck noch, wo diese Karten dann reinkommen. Und die Idee ist, dass du alle 4 Teile der Heldinnenreise hier für dich nutzen kannst und dann schauen kannst, in welcher Stimmung bist du gerade, wo willst du dir Inspiration nehmen. Also schau gerne mal in die Shownotes und schau dir diesen Rahmen an. Ja, und dann möchte ich gerne über meine LinkedIn-Challenge sprechen. Ich habe das schon angekündigt im letzten Podcast, in der letzten Solo-Folge, dass ich damit starte. Es war am letztlich 14. Mai, habe ich damit begonnen. Und zwar relativ spontan habe ich gesagt, dass ja gerade die Auftragslage wirklich herausfordernd ist und dass es in der aktuellen wirtschaftlichen Lage wirklich schwer ist, gerade zu überleben. Und tatsächlich hier an dieser Stelle schon mal Erleichterung für euch, die ihr zuhört. Ich habe ein ganz tolles neues Projekt gewonnen und fange das auch schon nächste Woche an. Und ich würde zwar nicht sagen, dass die LinkedIn Challenge dazu direkt beigetragen hat, weil ich mich doch beworben habe über verschiedenste Kanäle, einfach auf den Freelancer-Plattformen, die es so gibt, und dann in ein relativ klassisches Auswahlverfahren oder Bieterverfahren gekommen bin und mich durchsetzen musste gegen Mitbewerber. Aber ich muss auch sagen, dass die LinkedIn Challenge sehr gut dazu beigetragen hat, meine aktuellen Themen sehr präsent zu haben. Und wer weiß, vielleicht hat auch die Entscheidung meines Kunden hier hing auch daran, dass LinkedIn-Beiträge gesehen wurden, weil auf jeden Fall habe ich mich mit meinen Kundenansprechpartnern auf LinkedIn verknüpft und da ist sicherlich einiges sichtbar gewesen auf meinem Profil, wo man eventuell auch was Eindruck macht. Also an dieser Stelle herzlichen Dank an Katharina Beitz, meine gute Freundin und auch Nachbarin, die bei einem Tischtennismatch abends dann irgendwann sagte, Mensch, LinkedIn, da muss doch jetzt was passieren. Und das fand ich sehr schön, was sie sagte dann so, während sie einen Aufschlag macht. Ich habe noch niemanden gesehen, der mindestens jeden zweiten Tag gepostet hat und nicht nach 4 Wochen neue Aufträge erhält. Und so sollte es auch kommen. Also an dieser Stelle vielen Dank, Katharina. Du hast Recht behalten, auch wenn ich es nicht sozusagen, wenn die Wege dann immer anders sind. Aber das ist ja das Schöne im Leben. Es geschieht nichts Gutes, außer man tut es. Und wenn man denn etwas tut, dann kommt das Gute zu einem. Und so war es auch hier. Und insofern will ich das auf jeden Fall auch damit reinsetzen. Und bevor ich das Thema der toxischen Führung thematisiere, möchte ich einmal kurz erzählen, was denn auf dieser LinkedIn-Challenge passiert ist und was die Ergebnisse bisher sind. Also aktuell habe ich alle 2 Tage bis auf eine Woche, das war die Woche des Launch-Events des Rich Frames und der Republika, zu der ich auch was sagen könnte, aber man kann jetzt auch nicht zu allem immer was sagen. Fokus, Fokus, Jörn-Hendrik, Fokus. Und da ist es mir nicht gelungen, jeden 2. Tag zu posten. Ansonsten habe ich definitiv mehr gepostet als sonst. Und ja, was soll man sagen? In den letzten 4 Wochen über 15.400 Impressions auf meiner Seite. Das sind nur plus 7,4%, aber okay. In den letzten 7 Tagen plus 7,4. Und teilweise mit 2.300 Impressions pro Beitrag, 1.900 sehe ich hier. Also da ist auf jeden Fall extrem viel passiert. Und ich muss auch sagen, dass die Interaktion sich gesteigert hat. Ich habe nicht so viele Anfragen jetzt irgendwie persönlich nach dem Motto, hey Mensch, ich habe das gelesen, wie sieht's aus? Willst du nicht uns mal helfen? Oder irgendwas, das ist aktuell, da ist die Stimmung gerade nicht gut genug für, würde ich sagen. Also weil viele gerade nachdenken, wie geben sie Geld aus? Wofür brauchen sie zusätzliches Budget und so weiter. Also das würde ich sagen, ist sehr, sehr knapp gerade nach wie vor. Aber was auf jeden Fall hilfreich ist, sind gute Diskussionen mit Beiträgen, wo ich dann auch Anfragen hatte, ob man dieses oder jenes Thema noch besprechen könnte. Und das muss ich schon sagen, hat sich stark verändert. Und für mich in meiner Online-Marketing, Social-Media-Marketing-Strategie hat sich auch viel verändert, weil ich sonst relativ stoisch und fast schon so ein bisschen gelangweilt, ja, aktuelle Podcast-Folgen gepostet habe oder die New Work-Scenes, die produziert wurden oder neue Produkte oder neue Events. Und was soll ich sagen? Das ist ja alles Werbung, das ist alles Marketing. Und der Call to Action ist, melde dich an, kauf etwas, gib mir deinen Klick etc. Und da ist die Frage, wo ist der Mehrwert? Und das ist mir ganz, also ich muss auch dazu sagen, dass ich natürlich immer auch zwischendurch Gedanken geteilt habe oder Artikel, die mich bewegt haben und auch Artikel geschrieben habe, die sehr viel Mehrwert enthalten, auch ein Newsletter mal rausgeschickt habe mit sehr, sehr viel Mehrwert durchaus, aber das ist immer so eher kampagnenartig und regelmäßig zu posten und zwar alle 2 Tage sich Gedanken zu machen, versetzt einen dann doch in die Lage, wirklich, ja, zu überlegen, was wollen denn Menschen hören, die mit mir vernetzt sind und was kommt es an? Und ich habe alles Mögliche gemacht. Ich habe das Thema Agile KPI Reporting genommen. Das ist die vorletzte Solo-Folge, die ich auch gleich als Podcast verarbeitet habe. Da sind 10 Slides dabei mit den Metriken. Na, wie überzeugst du den CEO vom Thema agiles Projektmanagement? Ne? Ist sehr gut geklickt worden, ist auch kommentiert worden, ist auch repostet worden tatsächlich. Also das war dann mal so ein Beitrag, der wirklich auch veröffentlicht wurde. Wenn ich eher so ein Selfie teile, dann kriege ich mehr Kommentare, merke ich. Und tatsächlich auch ein bisschen mehr Likes, also das Selfie-Game funktioniert auch auf LinkedIn, ja, was ich immer so ein bisschen ermüdend finde, ehrlicherweise, besonders wenn man so Menschen hat, die nur Selfies von sich posten. Und dann habe ich natürlich auch mit Midjourney mal einfach Sachen gemacht, habe so einen Post gehabt, der den Team Health Check und die Arbeit mit dem Team Health Check bei Adidas thematisiert und da konnte ich jetzt kein Foto vom Adidas Campus mitnehmen, irgendwie habe ich mich damit nicht wohlgefühlt und deswegen habe ich einfach mal so ein Büro nachgebaut, wie das da erstaunlich gut geworden, finde ich. Also mit den leuchtenden orangen und blauen Farben, das kommt dem Campus in Herzogenaurach schon sehr nahe. Aber da gab es dann irgendwann so einen Kommentar, jetzt hier diese komischen Midjourney-Posts sind auch irgendwie nicht so. Da dachte ich so, ja, okay. Ich habe einen, der ist sehr gewöhnungsbedürftig, das ist Sigmund Freud, ja, der bekannte Begründer der Psychoanalyse und Psychotherapie auf dem Burning Man Festival. Und das ist, glaube ich, etwas zu sehr um die Ecke gedacht. Beim Breathwork ich habe den Prompt mal dazu geschrieben, Sigmund Freud at a Breathwork Session at the Burning Man Festival. Und das ist, glaube ich, ein bisschen, aber hat gut geklärt, also hat auch ganz gut Impressions bekommen und Likes. Also auch das funktioniert. Und dann habe ich zum Beispiel ein Posting, wirklich einfach nur Text. Und alles funktioniert irgendwie. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen könnte, ah, wow. Und dann, also Video muss ich sagen, habe ich noch nicht gemacht. Das wäre dann auch nochmal so eine Idee. Aber da muss ich auch sagen, fuck it. Wen interessiert das? Also jetzt die 3 Erfolgsstandards zu nehmen, was funktioniert und was nicht funktioniert, ist irgendwie auch ermüdend, weil das findest du selber raus. Und wenn du Lust hast darauf, so eine Challenge mal zu machen, glaube ich, ist das Wichtigste, Mehrwert zu produzieren mit dem, was du weißt und kannst. Und das muss gar nicht wahnsinnig elaboriert und krass recherchiert sein. Es können einfach wirklich recht emotionale Postings sein von aktuellen Tagesgeschehen. Und ich habe eine Sache gemacht, gerade jetzt vorgestern, da habe ich über die Ergebnisse der Europawahl gesprochen, weil die mich sehr bewegen, und habe das verbunden mit einem Kommentar von meiner Tochter, die nämlich zum ersten Mal wählen durfte, und sie hat gesagt, ja, das ist ganz schön krass, wenn ich mich so umgucke auf TikTok, dann sehe ich da ganz viel blaue Herzen, ne? Das ist so dieser Erkennungswert der AfD, und das habe ich mit aufgenommen, gesagt, wie kann man Populismus begegnen, und da zugegeben nochmal weiter verbunden mit dem Soziologen Andreas Reckwitz, der dazu ein paar Ideen gebracht hat. Dadurch kam ich irgendwie auf eine Diskussion bei anderen auch an den Start mit meinem guten Freund Jörg Leupold, der dann auch nochmal ein paar andere Quellen zitiert hat. Und das ist auch ein wichtiger Schlüssel. Was tust du auf der Plattform? Was fällt dir auf? Was inspiriert dich? Wo kommentierst du bei anderen? Und was ist für andere vielleicht interessant? Das würde ich als meine Learnings mitnehmen. Und ich würde nicht sagen, dass besonders krasse Präsentationen sehr gut klicken oder wahnsinnig persönliche Selfies mit Schmolllippe oder keine Ahnung, wo ich möglichst sexy in die Kamera gucke, sondern Mehrwert. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich ganz spannend finde an der Plattform gerade, dass da im Gegensatz zu anderen Plattformen dann doch diskutiert wird und auch Mehrwert ausgetauscht wird. Und deswegen kann ich das auf jeden Fall sehr empfehlen. Und ich glaube, dann gibt es natürlich so ein paar Tipps, die man geben kann, dass man sagt, mach so eine Hookline, eine Catchline, also dass die ersten Sätze sollten klar sagen, worum es geht, und auch so ein bisschen versprechen, wo der Mehrwert funktioniert. Ach, da kann ich auch noch besser werden. Ich denke dann immer so, naja, wer mich kennt und wer mich schätzt, der liest halt auch, was ich schreibe, egal ob ich jetzt eine krasse Hookline drin habe oder nicht. Rumformatieren mit 1000 Kursiv- und Fettschritten einfach nicht machen, weil das funktioniert auf LinkedIn einfach nicht gut. Diese ganzen Tools, die das machen, das kannst du mobil zum Beispiel gar nicht sehen, und dann ist immer die Frage Android, iOS, es klappt einfach nicht, also einfach lassen. Vielleicht einmal ich habe immer so ein kleines Emoji mit drin, das ein bisschen dazu passt, und das da vorgestellt und einfach einen Absatz gemacht, das reicht auch. Weil eine der Postings, über die ich jetzt auch reden will, die sehr gut funktioniert haben, also im Sinne von Aufmerksamkeit generiert haben und auch Kommentare, da ist einfach nur Text und ein paar Absätze. Und das reicht völlig aus. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend, dass du es schaffst mit einem Account auf LinkedIn, ohne dass du eine eigene Webseite, eine URL hast, dich selber mit einem Blogsystem auseinandersetzen musst und Co., doch viele Menschen erreichen kannst und auch ja, wirklich was bewirken kannst. Ich würde natürlich immer wieder als Content Creator daneben halten, wenn du wirklich regelmäßig postest, dann ja, ist es eigentlich enorm wichtig, das auf einem eigenen Blog zu machen oder einem eigenen Podcast. So schwer ist es auch nicht. Da würde ich immer noch für werben insbesondere, und das sage ich dann doch schon. Es gab ein sehr schönes Panel auf der Republika, verloren auf Plattformen, war eine sehr schöne Diskussion, und verschiedene Journalisten und Aktivistinnen waren da auf dem Panel, und der eine Journalist und auch Autor, der Dirk van Geelen, sagte, dass es eigentlich ein Skandal ist, dass gerade auch wichtige Persönlichkeiten, wie zum Beispiel unser Vizekanzler, nur auf Instagram irgendwelche Lives macht, anstatt das einfach auf seinem eigenen Podcast oder seiner eigenen Seite zu veröffentlichen, weil warum gibt man das Meta in die Hände? Ja, also das ist tatsächlich eine berechtigte Frage. Wenn du regelmäßig kreierst, dann mach das doch mit deiner eigenen Plattform. Finde ich enorm wichtig. Und deswegen sollte man sich nicht zu sehr mit irgendwelchen Challenges auf anderen Plattformen beschäftigen, sondern wie zum Beispiel hier auf dieser wunderbaren Plattform des Podcasts, die ich ja so liebe, weil ich einfach auch meine Gedanken frei fließen lassen kann. Ich kann frei sprechen, mache mir Stichworte, ich mache mir Hinweise zu Quellen, aber ich habe die Möglichkeit, frei zu sprechen, und ich bin so dankbar, dass du mir zuhörst, dass du regelmäßig dabei bist, und insofern motiviert mich das ungemein, das auch weiterzumachen. Also ein Aufruf an Content Creation, das lohnt sich durchaus. Lass uns mal kurz eintauchen in das Thema. Also das war auch einer der Beiträge, die wirklich sehr gut oder viele Reaktionen hervorgerufen haben. Und zwar ging es um toxische Führung. Es war mir einfach mal nach einem Coaching wieder bewusst, es gibt viel zu viele Menschen, die ich kenne, die wirklich frustriert sind und denen es richtig schlecht geht nach einer Kündigung, und oftmals, nicht nur, aber oftmals hat diese nichts mit ihnen persönlich zu tun. Also, was heißt oftmals oder nicht nur das mit ihnen persönlich zu tun? Ich würde sagen, es gibt immer zwei Seiten, aber es gibt auch in bestimmten Anstellungsverhältnissen und in bestimmten, ja, Situationen, es ist auch sehr heilsam, ganz klar die Seiten und die Fehler des Gegenüber zu sehen und sich davon abzugrenzen. Und es ist leider so, dass viel zu wenig Führungskräfte, die ich selber kennenlerne, denen ich begegne und was genau sozusagen da auf der anderen Seite passiert, wenn Coaches zu mir kommen, kann ich natürlich nicht sagen, weil ich die Führungskräfte dann nicht kennenlerne, aber es gibt viel zu wenig Führungskräfte, die sich mit sich selbst beschäftigen. Und zwar jetzt nicht nur mal irgendwie einen Podcast hören, also das ist ja schon nicht schlecht, auch bei meinem würde ich sagen durchaus sinnvoll, aber wirklich einen Therapeuten haben oder einen Coach und an sich arbeiten. Und ich habe das schon oft gesagt hier auf dieser Frequenz, wer wirklich weiterkommen will im Leben, in der Karriere, in der Arbeit mit anderen im Team oder sei es als Solopreneurin, Solopreneur, ja, der braucht ganz einfach die Arbeit an sich selbst. Es hilft nichts. Es ist quasi unabdingbar, dass du lernst durch einen durch einen Dritten, durch einen Coach an dir zu arbeiten. Das gilt auch für Führungskräfte, die Fehler gemacht haben, die sich daneben benehmen, die einfach kein gutes Händchen haben und toxisch führen. Vielleicht mal eine kurze Definition: Was ist denn eine toxische Führungskraft? Das fängt schon damit an, wenn emotionaler Missbrauch passiert. Das heißt, wenn Führungskräfte dazu neigen, MitarbeiterInnen emotional zu missbrauchen, durch ständige Kritik, durch Demütigung, durch ungerechtfertigte Schuldzuweisung, wenn immer wieder auch dieses büßen lassen für die eigene Laune, ja, also so, das ist tatsächlich recht sprichwörtlich, die Mitarbeitenden einfach als Punchingball zu benutzen für die eigene Laune. Das ist ein sehr, sehr schlechter Stil und vor allen Dingen, es ist Gewalt. Es ist Gewalt, die sogar im Ernstfall justiziabel wird, weil es ist, man kann Menschen nicht emotional missbrauchen und auch abwerten, denn das führt zu Schäden, die weit über das hinausgehen, was man vielleicht mit hab dich nicht so oder naja, ich war halt schlecht drauf, tut mir leid, gemacht wird. Und das Problem ist, dass das viel zu oft passiert. Also das merke ich ja auch in diesem Projekt über psychologische Sicherheit gerade, was wir filmisch aufnehmen. Es sind so manchmal ganz kleine Momente, wo meine Coaches dann wirklich auch innerlich aufgeben. Ne? Also es ist, jedem kann mal passieren, dass man die Geduld verliert und dass einfach da die Sprache, dass da was daneben geht. Aber wirklich konsequent emotional zu missbrauchen, ist etwas, was leider viele Führungskräfte, was sich so einschleicht in so eine Kultur, und das ist ein großes, großes Problem. Also, wenn du eine Chefin oder einen Chef hast, die konsequent kritisiert, die immer wieder auch vor anderen demütigt, also ganz simpel, ne? Da wird deine Leistung vor dem Team bewertet und du wirst abgewertet vor den anderen, dann ist das schon auch eine ganz klare Grenze, wo du sagen kannst, das passiert bitte nicht nochmal. Es passiert nicht nochmal. Ich habe mit anhören müssen, wie du mich herabgesetzt hast vor dem Team, und es geht nicht. Ich möchte das nicht. Und dann werden, also die Frage, warum tust du das, ist vielleicht einfach, ist schon zu spät, weil es ist ja passiert. Und ich würde aber tatsächlich die Frage stellen, also erstens, dass ich möchte nicht, dass das passiert. Das ist etwas, was mich herabsetzt und was mich demütigt. Wie kannst du mir versichern, dass das nicht wieder vorkommt? Und tatsächlich ist es natürlich schwierig, weil was halt oft passiert in dieser toxischen Führungsverhältnis ist, dass da eine verzerrte Wahrnehmung auch passiert. Also es wäre einfach, wenn jeder Mitarbeiter von toxischen Führungskräften sagen könnte, nee, das lasse ich so mit mir nicht machen, ich ziehe hier eine Grenze. Was halt oftmals passiert ist, und das ist halt das Perfide, dadurch, dass ja eine echte Machtposition besteht. Also der Chef zahlt dir dein Gehalt, von dem du deine Miete zahlst. So, das ist existenziell. wenn du morgen kein Gehalt kriegst, ja, wir leben in Deutschland, wir leben in einer sozialen Marktwirtschaft, wir haben die Möglichkeit, Arbeitslosengeld zu beziehen und uns über Wasser zu halten bis zum nächsten Job. Es sei denn, du bist selbstständig, dann sieht das Ganze nochmal anders aus. Ja, aber da, das ist zwar gut, aber trotzdem gibt es ja diese Angst vor der, diese Existenzangst, die immer mitschwingt. Ja, also so in den Ergebnissen von Amy, oh Gott, Edwardson, die Entwicklerin das Thema der positiven Psychologie, gibt es dieser, der positiven Psychologie, nein, der psychologischen Sicherheit bei Teams, da gibt es dieses Interview mit dem einen Ingenieur von einem Maschinenbauer, der sagt, warum er nichts gesagt hat, als Schäden in Millionenhöhe auftraten und er das hätte verhindern können, er sagt, ja, ich habe doch ein Haus abzuzahlen, ja, ich habe doch monatliche Kosten. Und das ist so wie selbstverständlich, so, naja, das kann ja nie machen, das geht ja nicht, also das geht ja nicht. Und diese verzerrte Wahrnehmung, da würde ich fast sagen, das ist wie so eine Art Stockholm-Syndrom. Ja? Das ist wie so eine Art Abhängigkeit von deinem Entführer, von deinem, von dem Kriminellen, von dem Gangster, von der Person, die dich missbraucht, ja. Es ist, also ist jetzt extrem, das sind wirklich krasse Worte, aber ich will das mal einfach so in diesen Zusammenhang setzen, weil letztlich passiert genau das. Du hast jemanden, der dir Unrecht tut und tust nichts dagegen, weil du in einer verzerrten Wahrnehmung bist und deine Führungskraft in Schutz nimmst, weil du das Verhalten rechtfertigst, weil du Erklärungen dafür findest. Ja, und es muss gar nicht so groß aufgehängt sein. Ja, also wer sich wirklich daneben benimmt und der kriegt auch meist die Quittung dazu und dann gibt es innere Kündigung und dann auch ganz klar ja die Möglichkeit, das entsprechend auch anzumerken. Aber ich meine auch diese ganz kleinen emotionalen Missbrauchssituationen, die man vielleicht nicht alle sofort auch bewerten kann oder kommunizieren und kommentieren kann. Und das führt genau in dieses Stockholm-Syndrom, weil da ist jemand, der hat Macht, ja. Und vielleicht mal ganz kurz erklärt, Stockholm-Syndrom entstand in den, ich glaube, 1970ern gab es einen Banküberfall in Schweden, Stockholm. Und die Opfer, also die Geiseln, haben dann in der weiteren Verhandlung die Geiselnehmer in Schutz genommen, weil sie, und es ist wirklich ein sehr menschliches Verhalten, wenn du unter Druck gerätst, an Leib und Leben, dann versuchst du auch unlogisch über Schritte, die eigentlich nicht zu erklären sind, dein Leben zu verteidigen. Und das kann auch sein, dass du zeitweise dein Peiniger schützt oder die Peinigerin, weil du denkst, dass dir dann geholfen wird. Ja. Und das ist krass, weil das bedeutet, dass diese Verzerrung in der Wahrnehmung oftmals dazu führt, dass wir Sachen rechtfertigen und doch noch zur Arbeit gehen oder es aushalten und uns doch so behandeln lassen. Und natürlich gibt das natürlich auch eine Rechtfertigung. Also wenn ich jetzt dieses Beispiel, dass du abgewertet wirst vor dem Team, vor anderen, das könnte sogar schon zum Alltag gehören. Bist du so wie so eine Art Punching Ball, weil du dich nicht wehrst oder weil es sich eingespielt hat und es passiert immer wieder. Und das ist etwas, was wirklich aus meiner Sicht unbedingt, also da habe ich ein ganz großes inneres Schreien nach Gerechtigkeit, ja, was mich ganz wütend macht. Da wünsche ich mir so sehr, dass das aufhört und dass es da mehr Klarheit zu gibt, weil das einfach Schäden anrichtet. Ich merke es halt in den Coachings, dass das teilweise sehr, sehr tief geht und dass es auch lange braucht, bis diese Verletzungen heilen, weil es ist leider dann auch so, dass diese Verzerrung der Wahrnehmung auch zu den eigenen Fähigkeiten, dass es da einen Knick gibt, das heißt, dass man sich wirklich fragt, habe ich es vielleicht verdient oder war ich vielleicht nicht gut genug? Und ganz wichtig, falls du Menschen kennst, die an solchen Arbeitsplätzen sind und wo du diese Geschichten auch mithörst oder du selber in dieser Situation bist, ermächtige diese Menschen, da aufzustehen, etwas auch dagegen zu sagen und wenn es schon langjährige Verhältnisse sind, immer wieder daran zu arbeiten, wie es möglich sein kann, da auszusteigen. Ja. Und ich möchte mir etwas drastischeres Modell nochmal anführen, weil man muss dazu auch sagen, ich kümmere mich um mich und ich nehme mir Therapie und ein Coaching, weil ich einen scheiß Chef habe. Ganz ehrlich, what the fuck? Es kann nicht sein, dass du dein Geld investierst. Ja, ich meine, Therapieplätze sind extrem anstrengend. Coaching zu bezahlen, das kostet Geld. Warum zum Geier solltest du so einen Aufwand betreiben, wenn du einfach wirklich einen Chef hast, der nicht in Ordnung ist. Es ist tatsächlich, es ist nicht deine Schuld, es ist nicht dein Problem. Und wenn es so drastisch ist, wie ich das hier mitteile, dann muss das aufhören. Und es tut mir wirklich so ein bisschen weh, diese Vehemenz in der Sprache mit zu haben, aber ich halte das für eine enorm wichtige Botschaft. Es ist nicht deine Schuld, wenn dein Chef nicht in der Lage ist zu führen, sondern dann muss das an der Stelle aufhören und es muss zu einem Ende kommen und du bist immer in der Lage, dich selbst zu schützen. Ich glaube, viele Menschen, die in so Situationen nachher, zum Beispiel in so Burnout-Situationen gehen, sagen dann am Ende, dass sie es eigentlich nicht verstehen, warum sie schon früher ausgestiegen sind und warum sie früher einen Schlussstrich gezogen haben, weil sie sich halt selbst ausgebeutet haben, weil sie selbst verloren haben, auf sich und die innere Stimme zu hören. Und wenn du morgens am Frühstückstisch sitzt und Bauchschmerzen hast, zur Arbeit zu gehen, dann ist das falsch und das muss aufhören. Weil du solltest dich und deine Familie, deine Lieben schützen und das nicht tun. Also, hol dir Hilfe und beende solche Dinge auch. Und ich glaube, ganz wichtig an dieser Stelle auch nochmal, es ist nicht, man sollte es nicht, man kann es nicht oft genug sagen, der Betriebsrat, deine Personalabteilung des Unternehmens oder auch die Whistleblower-Hotline deines Unternehmens und Konzerns ist durchaus ein Anlaufpunkt, den du gehen solltest. Und im Übrigen auch im Nachhinein, damit klar ist, dass andere Menschen, die in dieser Anstellung für diese Führungskraft stehen, nicht dasselbe erleiden wie du. Da muss ich dann leider einfach mal ganz klar sagen, es ist wichtiger, dass dieser Mensch da ein Stoppschild vorgehalten bekommt, dass das aufhört, als dass noch mehr Menschen geschädigt werden. Und das hat nichts damit zu tun, nachzutreten oder irgendwie kiebig zu sein oder ähnliches. Aber du solltest mit einer Vertrauensperson sprechen. Wenn du Angst hast, also wenn das gesamte Klima des Konzerns und des Unternehmens von psychologischer Unsicherheit, von Intrigen, von Reden hinter dem Rücken, gibt es die fiesesten Sachen, ja, das ist durchaus Realität. Wenn das so hoch ist, dann nutzt dir die Whistleblower-Hotline. Gerade Konzerne, die große Compliance-Richtlinien haben, die vielleicht sogar in der öffentlichen Hand sind oder ähnlichen, müssen das haben. Recherchiere das und mach eine anonyme Anzeige. Ja. Ermuntere andere Kollegen, die selbes erlebt haben, das auch zu tun. Und das Gute an solchen Konzernen und Unternehmen ist dann ja auch, die müssen darauf reagieren. Ja. Und dann ist zu hoffen, dass sich da etwas verändert. Aber als noch viel einfacher Punkt, weil du musst dich ja nicht als Märtyrerin und auch als sozusagen Aktivistin da an der Stelle gerieren. Wenn es dir dabei nicht gut geht, dann mach einen Schlussstrich und laufe. Ja, ein schwieriges Thema, das mich nochmal so sehr beschäftigt hat. Und ich glaube, wir leben immer noch in einer Zeit, wo diese Überbleibsel aus dieser Command-and-Control-Zeit der 50er, 60er überlebt haben, aber auch generell Menschen immer noch glauben, dass das ein probates Mittel sein kann, Mitarbeiter unter Druck zu setzen und entsprechend sich daneben zu benehmen. Und das ist es nicht. Ja, ich wünsche dir, dass wenn du in solchen Situationen steckst oder Menschen kennst, die in diesen sind, dass sie die Kraft finden, da rauszukommen und ja, viel, viel Kraft auch dabei, dass das gut gelingt. Und ich hoffe, dass ich dir ein paar Inspirationen mitgegeben habe, da den Schlussstrich zu ziehen, und verbleibe mit heldenhaften Grüßen. Dein Jörn Henrik.